Es herrscht seit knapp zwei Jahren große Besorgnis im Lande. Das Wachstum ist weg. Jetzt schon im zweiten Jahr wächst unsere Wirtschaft nicht mehr. Sie schrumpft sogar. Und da glaubt offenbar jeder im Lande unseren Politikern, wenn er ihnen auch sonst nie was glaubt. Wenn die Wirtschaft nicht wächst, dann ist das irgendwie schlimm, auf alle Fälle ein Grund zur Sorge. Und auch der berühmte kleine Silberstreif am Horizont, der vergangene Woche von den Datenzählern und Konjunkturauguren ausgemacht wurde, wird gleich mit der skeptischen Frage begleitet, was der wohl verheiße, ob man den schon als Beginn des Aufschwungs deuten könne, ob er nachhaltig sei. Auf jeden Fall, in gleichem Atemzug, wird folgende Klarstellung mitgeliefert. Die arbeitende Normalbevölkerung soll sich nur keine Illusionen machen, sondern weiterhin auf schlechtere Zeiten einstellen. Schließlich sei die Krise bei ihm ja noch gar nicht richtig angekommen, dem arbeitenden Normalbürger. Der Staat hält weiterhin milliardenschwere staatliche Konjunkturprogramme für notwendig, damit die Wirtschaft wieder anspringen und uns mit positiven Wachstumszahlen erfreuen möge. Wir empfehlen unseren Hörern, in der kommenden Stunde mit uns die Sache einmal anders zu betrachten und sich nicht an der Frage zu beteiligen, ob der Aufschwung wohl nachhaltig ist oder noch nicht nachhaltig ist, ob die Bedingungen stimmen, sondern sich zu fragen, was ist das Wachstum? Was wächst da eigentlich bzw. soll wachsen? Was für ein Wachstum wird da so herbeigesehnt? Und warum ist es so wichtig? In der heutigen Sendung wollen wir uns dabei, wie gesagt, im ersten Teil überhaupt mal ganz grundsätzlich diese Frage vorlegen und im zweiten Teil mit zwei Maßnahmen befassen, die der Staat zur Stützung der Wirtschaft erlassen hat in den letzten Monaten. Zwei Maßnahmen, die gleichzeitig von staatlicher Seite als großer Beitrag für die arbeitende Bevölkerung, als Unterstützung für die arbeitende Bevölkerung in der Krise verkauft worden sind. Das ist alles, was mit dem Kurzarbeitergeld zu tun hat und mit der Abwrackprämie. Mit mir im Studio heute, ich bin der Franz als verantwortlicher Redakteur, als Diskussionspartnerin Barbara. Barbara, warum soll die Wirtschaft eigentlich andauernd wachsen?
Tja, die Verfechter der Marktwirtschaft behaupten, der besondere Vorzug unseres Wirtschaftssystems bestünde in der umfangreichen Versorgung mit schönen und nützlichen Gütern. Das hätten schließlich auch die früheren Ostblockstaaten so eingesehen. Und für diese Versorgung mit nützlichen und schönen Gütern, dafür bräuchte es eben das Wachstum. Dann, wenn es darum ginge, ist aber die zurzeit herrschende Besorgnis gar nicht zu verstehen. Wenn es wirklich um die Bereitstellung von ausreichend vielen nützlichen Gütern geht, wo ist da das Problem? 5% weniger Wachstum, das entspräche in etwa der Wirtschaftsleistung des Jahres 2006. Und das galt immerhin als ein gutes Jahr. Niemand sprach damals von einem Mangel an Computern, einem Mangel an Autos, Dienstleistungen und so weiter. Und es wird wohl keiner leugnen, dass man mit derselben Produktion, sofern es denn wirklich um die Versorgung mit Gütern ginge, auch im Jahre 2009 ganz gut über die Runden kommen würde. Also, wenn Wachstum sein muss, dann sicher nicht wegen der Versorgung der Leute mit nützlichen Gütern. Oder andersrum gesagt, wenn fehlendes Wachstum sozusagen der GAU unserer Wirtschaft ist, dann muss deren Ziel und Zweck in etwas anderem bestehen als in der Versorgung der Leute. Stellt sich die Frage also mal so rum, was soll bzw. muss denn da ständig wachsen, wenn es nicht um die hergestellten Gebrauchsgüter geht? Das ist allerdings kein großes Geheimnis, sagt auch jeder, steht in der Zeitung. Das Wachstum, um das sich alle Welt jetzt solche Sorgen macht, das besteht in der Zunahme des Bruttosozialprodukts. Das ist die entscheidende Kennziffer. Im Bruttosozialprodukt spiegelt sich die Wirtschaftsleistung, auf die es in einer kapitalistischen Nation ankommt. und diese wird, um diese Wirtschaftsleistung zu beziffern, werden, wie man weiß, nicht Kilos oder Stücke oder Kalorien zusammengezählt, sondern Preise. Diese Summe, also die Addition von lauter Geldbeträgen, die kennzeichnet die Leistungsbilanz unserer Wirtschaft. Dementsprechend ist Wirtschaftswachstum dann, wenn die Summe aller in der Gesellschaft erwirtschafteten Geldbeträge wächst. Diese Summe muss offenbar von Jahr zu Jahr mehr werden, damit unsere Wirtschaftsexperten von einer, wie sie sagen, gesunden wirtschaftlichen Entwicklung sprechen mögen. Gut, nächste Frage. Warum immer mehr? Das hat wirklich nichts damit zu tun, dass der Mensch als solcher den Hals nicht voll genug kriegen kann. Also auch nichts mit jener angeblich urmenschlichen Eigenschaft namens Gier, die in der derzeitigen Bankenkrise als Begründung für das Ausmaß und den Zusammenbruch der Finanzspekulation angeführt wird. Wachstum, also dieses immer mehr, also Wachstum, gesteigerte Gewinne, das ist Ziel und Zweck jedes einzelnen Unternehmens, vom kleinen Zehn-Mann-Betrieb bis zum Großunternehmen. Und das hat einen objektiven und keinen subjektiven Grund. Der objektive Grund ist sozusagen ein Sachzwang, wie er im kapitalistischen Wirtschaftssystem herrscht. Franz, dazu machst du am besten jetzt noch ein paar Erläuterungen.
Ja, du meinst ja mit objektiv im Unterschied zu subjektiv, es hängt gar nicht vom Belieben der Leute ab, nicht von der Frage, naja, kann man es lassen oder nicht lassen, sofern man sich dazu entschlossen hat, als Unternehmer in dieser Gesellschaft, in der sogenannten Marktwirtschaft, zu reüssieren, das heißt, alles dem Zweck Gewinn unterzuordnen. Dazu folgende Überlegung. Der kapitalistische Produzent stellt gar nicht einfach Güter, sondern Waren her, um damit Gewinn zu erwirtschaften. Das heißt, ob Güter produziert werden, hängt gänzlich davon ab, ob sie als Waren auf dem Markt an den Mann gebracht, das heißt gewinnbringend verkauft werden können. Was ein Unternehmer produziert, interessiert ihn ebenfalls einzig unter diesem Gesichtspunkt. Schlagendes Beispiel dafür, an das man sich vielleicht noch erinnert, weil es einmal monatelang durch alle Zeitungen gegangen ist, ist das Unternehmen Mannesmann. Einst größter deutscher Produzent von Röhren. Es hat sich in ein IT-Konzern verwandelt und heißt heute Vodafone. Die Produktion von Röhren wurde komplett aufgegeben, weil in einer völlig anderen Sparte, nämlich in der Informationstechnologie, höhere Gewinne zu erwirtschaften waren. Also, was in dieser Gesellschaft Reichtum ist, eben der wachsen soll, das ist nicht die Menge und Vielfalt aller möglichen zusätzlichen Güter, sondern das Geld, zu dem diese Güter verkauft werden. Alles gesellschaftliche Leben, Produktion und Versorgung, Bedürfnisse und Bedarf sind dem Ziel und Zweck der Geldvermehrung unterworfen. Alles dient dem einen Zweck, aus Geld mehr Geld zu machen. Übrigens auch der Konsum des stinknormalen Verbrauchers. Das Geld, das der gewöhnliche Mensch in der Tasche hat, reicht, wenn er Glück hat, dafür sich die Waren zu kaufen, die er fürs Leben braucht. Er muss nur den geforderten Preis für diese Waren bezahlen. Für ihn ist sein Geld dann weg. Für die Unternehmen ist der Warenverkauf die Realisierung ihres Gewinns. Zu ihnen fließt das Geld zurück. Denn genauso sind die Preise, die sie verlangen, kalkuliert. Die Geldsumme, die der Kapitalist vorgeschossen hat, kehrt als Geldvermehrung, als Gewinn zum Unternehmer zurück. Die Fortsetzung der Produktion muss natürlich kapitalistischer Logik zufolge wiederum gewinnbringend sein. Das ist jetzt aber ein gestiegener Gewinnanspruch. Grundlage sind die Erfolge des Vorjahres, die gesteigert werden müssen, soll die Produktion demgegenüber erneut gewinnbringend sein. Was sich übrigens dann jeweils so darstellt, so kann es auch jeder normale Mensch nochmal mitbekommen, dass die statistischen Werte, die gesagt wurden, wächst die Wirtschaft oder nicht, immer bezogen wird auf die Werte des Vorjahres. Stillstand ist Rückschritt. Dem Kapitalisten leuchtet diese logische Absurdität vollkommen ein. Der Grund dafür, es herrscht Konkurrenz. Und wie jedermann weiß, die Konkurrenz schläft nicht. Das heißt, die Unternehmen konkurrieren gegeneinander um den Erfolg in ihrem Geschäft. Und das wollen die Unternehmer auch. Ein Kapital kann in der Konkurrenz nur dann bestehen, wenn es sich erfolgreich durchsetzt. Und das heißt, wenn sich das eingesetzte Kapital immer wieder neu, auf erhöhter Stufenleiter sozusagen, gewinnbringend vermehrt. Also, die eingangs als müßig bezeichnete Überlegung, das heißt, als für diese Gesellschaft völlig sachfremd, zweckwidrig zu charakterisierende Überlegung, dass die Gesellschaft mit der Produktion der Güter des Jahres 2006 auch 2009 ganz gut bedient wäre, ist für den Kapitalisten ein Horrorszenario. Ein Rückschritt auf das Niveau von vor 3 Jahren, das wäre gleichbedeutend mit dem Scheitern seines Unternehmens. Sein Kapital verwertet sich nicht, und das ist gleichbedeutend mit der Entwertung des eingesetzten Kapitals.
Und eben das, diese Entwertung des eingesetzten Kapitals, das passiert ziemlich flächendeckend in der Krise. So nämlich, die ständig gewachsenen Gewinnansprüche können irgendwann nicht mehr realisiert werden. Und es ist einem jeden bekanntes Faktum, dass es nach einer Zeit des Booms, also des sogenannten Booms und der Überhitzung der Konjunktur, dann irgendwann regelmäßig zu einer Abkühlung und damit auch zu einer Krise kommt. Mit dieser Krise geht dann eine Absurdität neuen Kalibers einher im Kapitalismus. Der Unternehmer hat auf einmal zu viele, nämlich unverkäufliche Waren. Das bedeutet für ihn, sein Kapital verwertet sich nicht mehr. Sein Kapital, das in den Maschinen und in den schon hergestellten Waren steckt, verwertet sich nicht. Also ist auch das zu viel in der Krise. Natürlich denkt ein Unternehmer nicht im Traum daran, die unverkäuflichen Waren zu verschenken. Obwohl sich, mal nur eine kleine Nebenbemerkung, obwohl sich doch alle anderen außer ihm über kostenlose Waren freuen würden. Sein Umgang mit seinem Problem geht ganz anders. Er legt eine Zeit lang seine Waren auf Halden. Eine Zeit lang geht er vielleicht auch mit dem Preis herunter, obwohl das schon eine ziemliche Notmaßnahme ist. Hauptsächlich aber fährt der Unternehmer in der Krise die Produktion herunter und stellt sie in ganzen Abteilungen seines Unternehmens womöglich auch komplett ein. Er legt also schon geschaffenen Reichtum und Quellen des Reichtums lahm, weil sie sich nicht als Geldquellen bewähren. So gesehen gibt es in seiner Fabrik dann natürlich auch zu viel Arbeit. Zu viel Arbeit in Gestalt der Leute, die für die Warenproduktion nicht mehr gebraucht werden. Weitere Lohnzahlungen an diese Leute wären unproduktiv nach seiner Logik, weshalb sich das Unternehmen solche Ausgaben dann selbstverständlich spart. Die davon betroffenen Beschäftigten verlieren also in der Krise ihren Lebensunterhalt. Und das, nur mal in Klammern gesagt, ist auch eine Weise, wie praktisch die eingangs zitierte Ideologie widerlegt wird, dass der Kapitalismus für die bestmögliche Versorgung der Menschheit mit Gütern sorgen würde. In der Krise wird es schlagend deutlich, dass der Kapitalismus sogar in direktem Gegensatz zu dieser Versorgung steht.
vielleicht noch eine weitere Überlegung, die an diesen Gedanken anschließt. Die Verfechter der Marktwirtschaft setzen ja sehr selbstbewusst immer wieder die Behauptung in die Welt, mit dem Wachstum und nur mit ihm gäbe es einen, wie es heißt, Wohlstand für alle. Voraussetzung dieses Wohlstands sei eine florierende Wirtschaft. Wobei, da täuscht sich niemand und das wird auch gleich offen dargelegt, die florierende Wirtschaft identisch ist mit dem wachsenden Reichtum der Unternehmer, der Kapitalisten und ihrer Betriebe. Ja, wenn ich diese beiden Gedanken zusammenschließe, dann kriege ich eine feine Sache heraus, nämlich auf die Weise sehr verquer das Eingeständnis, dass dann auch alle in dieser Gesellschaft davon abhängig sind, dass der Reichtum der Kapitalisten wächst. Das steht eben damit fest. Und deswegen, so jetzt die seltsame Fortsetzung, soll man sich auch Sorgen machen und dafür sein, dass es mit diesem Wohlstand klappt, dass die Kapitalisten ihr Wachstum hinkriegen. Dafür, so heißt es, müssen sie günstige Bedingungen vorfinden. Eine günstige Bedingung, die die Arbeitgebervertreter ständig anmahnen und derer sich der Staat tatkräftig annimmt, widerspricht freilich diesem Wohlstand für alle ganz entschieden. Das Argument könnte man sich mal merken. Die Arbeitskraft, die die Unternehmer benutzen wollen, muss rentabel sein. Das heißt, sich den Gewinnansprüchen unterwerfen, mit entsprechenden Konsequenzen für Leistungsanforderungen und Lohnansprüche. Jetzt ist Krise. Was aber für die Arbeitskraft in dieser Hinsicht der Abhängigkeit vom Kapital nur bedeutet, dass alles, was auch sonst kapitalistisches Gebot ist, nun, und zwar jetzt im Namen der Überwindung der Krise, erst recht sein muss. Denn niedrige Lohnabschlüsse, flexible Arbeitszeiten, Kurzarbeit, Entlassung von Zeitarbeitern und was es sonst so an kapitalistischen Zumutungen gibt, das ist schon aus den Zeiten des Wachstums bekannt. Zugunsten eines zukünftigen Wachstums haben die eigenen Wünsche und Bedürfnisse immer hintanzustehen. Bescheidenheit wird eingefordert, damit die Wirtschaft vorankommt. Der behauptete sogenannte Wohlstand für alle, der angeblich nur bei permanentem Wirtschaftswachstum abfallen kann, der erfordert von den arbeitenden Bürgern merkwürdigerweise immer nur eins: den Verzicht auf den eigenen Wohlstand.
Ja, das will ich gleich nochmal ein bisschen erläutern, weil das ist wirklich durchgängig in jeder Phase der Konjunktur das Gleiche. Bescheidenheit ist verlangt. Und zwar sowohl praktisch, gezwungenermaßen muss der Mensch bescheiden sein aufgrund dessen, was ihm als Lohn bezahlt wird. Und zweitens auch noch als eingeforderte Tugend, man soll eben auch keine Ansprüche stellen bzw. keine unrealistischen Wünsche haben. Kommt nach der Krise die sogenannte Erholung der Wirtschaft, verträgt die nämlich auf gar keinen Fall irgendwelche Lohnforderungen. Und wie geht es weiter, wenn die Wirtschaft dann so richtig boomt und die Preise auf breiter Front steigen? Dann gibt es von Seiten der Arbeitgeberverbände und der Wirtschaftsweisen ein wahres Trommelfeuer mit der Botschaft, dieser eine Preis, nämlich der Lohn, der darf auf keinen Fall steigen. Denn, was ist die Begründung? Das würde den ganzen schönen Boom wieder kaputt machen. Und die Bundesbank steuert noch das hochklassige Argument der sogenannten Lohnpreisspirale bei. Die geht nämlich so, diese Argumentation: wenn bei allgemein steigenden Preisen auch noch der Lohn steigt, dann können die anderen Preise gar nicht anders, als noch mehr zu steigen. Wenn man also, das ist sozusagen die Moral von der Geschichte, wenn man als arbeitender Mensch von steigenden Preisen verschont bleiben will, dann muss man auf jeden Fall seinen eigenen Preis niedrig halten, also seinen eigenen Preis. Das ist der Lohn und für alle Phasen des Wachstums gilt also die Maxime Lohnzurückhaltung. In allen Phasen gibt es ein und dieselbe Begründung, warum das für die lohnabhängig Beschäftigten gut sein soll. Die Begründung heißt, nur das sichert die Arbeitsplätze. Das ist dann übrigens ein interessantes Eingeständnis. Wenn sich die lohnabhängig Beschäftigten etwas vom Wachstum erwarten können, dann ist es eben das, ein Arbeitsplatz und sonst nichts. Darin besteht dann ihr Wohlstand für alle. Und für den haben sie sich unablässig Zurückhaltung aufzuerlegen. Zusammengefasst, in allen Phasen des Geschäftsgangs wird man als jemand angesprochen, dessen höchstes Glück es ist, einen Arbeitsplatz zu besitzen und besitzen durchaus in Anführungszeichen, weil die Besitzverhältnisse sind ja doch irgendwie etwas anders herum, als dass man sagt, der arbeitet, ist auch der Besitzer des Arbeitsplatzes. Aber so wird es halt immer dargestellt. Also, dass man einen Arbeitsplatz hat, ist der einzige Reichtum und der einzige Lohn in Boom und Krise, auf den ein abhängig Beschäftigter irgendwie rechnen kann. Und auch das ist ja, wie man weiß, unsicher. Und mit dieser trostlos bescheidenen Rolle eines vollkommen abhängigen, variablen Teilchens und Rädchens hat man sich dann auch einzurichten.
Ja, Barbara, da höre ich schon die Apologeten, die uns vorwerfen, eine sehr einseitige und verzerrende Darstellung. Das werden die Verteidiger der Marktwirtschaft natürlich sofort sagen, wenn man die Sache so einmal auf den Punkt bringt. Denn, jetzt kommt ihr Argument, Lohnzurückhaltung hin, Abhängigkeit vom Arbeitsplatz her, der Wohlstand mag zwar nicht übermäßig sein, aber der Lebensstandard dieser Bevölkerung habe sich in den letzten Jahrzehnten doch wohl verbessert. Und das sei einem, wie es dann gelehrt heißt, sogenannten Trickle-Down-Effekt zu verdanken, also einem Tröpfcheneffekt. Es tröpfelt und sickert etwas vom Reichtum von oben nach unten durch. Naja, kümmern wir uns nicht groß um den Wahrheitsgehalt dieser Behauptung und rechnen wir auch nicht aus, was es so heißt mit dem immer wieder steigenden Wohlstand der Massen. Machen wir lieber die Augen fest zu und schauen nicht auf das, was um uns herum passiert. Das wissen die Leute schon sehr, sehr gut selbst, was sie im Geldbeutel mehr haben. In der Regel sagen sie immer weniger wert. Zwei interessante Auskünfte für uns sind es allemal. Erstens ist der Maßstab immer die Armut von gestern. Und falls eine Besserung eingetreten ist, mag ja auch vorkommen, darf man von Glück reden, denn eins steht fest, als Maßstab kommt nicht in Frage, welche der vielen schönen Güter, die es nun mal gibt, man brauchen könnte. Das Bedürfnis derjenigen, die sie herstellen, ist nicht der Maßstab dessen, woran sie gelangen können. Zweitens, und genau passend dazu, muss also, und dafür soll man sein, Folgendes passieren. Die Reichen müssen immer reicher werden. Das liegt ja im Trickle-Down-Effekt selbst noch drin. Die viel beklagte Kluft zwischen Arm und Reich muss immer größer werden. Denn nur so kann man auf ein Heruntertröpfeln und man stelle sich vor, womöglich auf ein zunehmendes Hoffen. Das sind die Botschaften heutzutage. Auch eine Art, den abhängigen Variablen Trost zu spenden. Aber wir wollen nicht zu polemisch sein. In dieser Krise behauptet der Staat, er habe nicht bloß etwas für die Banken getan, sondern auch für die Lohnarbeit. Er habe ja Instrumente geschaffen, vor allen Dingen in Form des Kurzarbeitergeldes, die auch den Arbeitnehmern die Chance geben, die Rezession relativ glimpflich zu überstehen. Da wollen wir uns doch jetzt in diesem zweiten Teil mit beschäftigen. Barbara, was hat es mit dieser Geschichte, dieser Regelung des Kurzarbeitergeldes auf sich?
Gut, ich fange nochmal so an. Also die Krise ist in der Realwirtschaft angekommen, das weiß seit einiger Zeit jeder. Ständig steht in der Zeitung, dass die Verkaufsmärkte aller möglichen Hersteller, der Autofabriken, der Maschinenbauer, eigentlich alle Industrien wegbrechen und die Auslastung der Fabriken zurückgeht. Die Bundesregierung, wie der Franz gerade erwähnt hat, gerade noch schwer damit beschäftigt, mit Milliarden von Euro die Banken zu retten, die verkündet, dass auch Arbeitsplätze gerettet werden sollten und hat dafür das passende Instrument parat. Ich zitiere mal den Arbeitsminister Scholz von der SPD, der hat nämlich die staatliche Erlaubnis, Kurzarbeitergeld zu beziehen, von bisher 6 auf 18 Monate verlängert, Zitat, ohne die Möglichkeit, Kurzarbeit in Anspruch zu nehmen, hätten die Betriebe bei einem massiven Auftragseinbruch nur die Möglichkeit, ihren Mitarbeitern betriebsbedingt zu kündigen. Aha, die Verlängerung der Kurzarbeit ist, so Scholz, ein sinnvolles Mittel, um Entlassungen so weit wie möglich zu verhindern. Soweit dieses Zitat vom Arbeitsminister. Tja, so eine sozialpolitische Wohltat aus Regierungshand hat eine Voraussetzung, die der Minister auch benennt. Ihm ist, wie jeden in diesem Land, völlig klar, was passiert, wenn Aufträge schwinden und wenn die Arbeit, die die Unternehmer erfolgreich ausbeuten, sprich gewinnbringend einsetzen können, weniger wird. Kapitalistische sogenannte Arbeitgeber geben den Schaden, der ihrer Rendite droht, an ihre Beschäftigten weiter und wenden dadurch ganz oder teilweise Schaden von ihren Bilanzen ab. Sie schmeißen die Leute raus, die nicht mehr zu 100% ausgelastet werden können, das heißt Leute, die bei der eingerichteten Arbeitsdichte nicht mehr für die vereinbarten Stunden voll eingesetzt werden können. Zum Entlassen, wenn es ihnen nützt, haben die Unternehmer das Recht auf ihrer Seite. Das ist staatlicherseits auch gar nicht anders gewünscht und dieses Recht will ihnen der Arbeitsminister auch gar nicht nehmen, wenn er anbietet, mit der Hilfe des Staates die ruinösen Wirkungen dieser unternehmerischen Freiheit auf die Arbeitskräfte ein kleines Stück weit zu mildern, also mit dieser Verlängerung des Kurzarbeitergelds. Denn es ist und bleibt nur ein Angebot, das die Unternehmer ergreifen können, wenn sie sich etwas davon versprechen. Okay, Franz, du wirst das noch ein bisschen erläutern, was es mit der Verlängerung der Kurzarbeit auf sich hat.
Also ehe Sie, nochmal einen Schritt zurück, ehe Sie auf das staatliche Angebot der Verlängerung der Kurzarbeit zurückgreifen, nutzen die Unternehmen eine ganze Reihe anderer Methoden, um die bezahlte Arbeit an den schwindenden Bedarf anzupassen. Bisweilen übrigens auch gleichzeitig und neben der Kurzarbeit. Soweit es geht, werden erst einmal diese Methoden eingesetzt, bevor zu den sogenannten betriebsbedingten Kündigungen geschritten wird. Also zu Entlassungen, die im Ruch stehen, unsozial zu sein und die deshalb möglichst lange zu vermeiden sind. Und da gibt es in der Tat schon einiges. Einiges, was auch deutlich macht, was es mit dem Arbeitsplatz und der Rolle der sogenannten abhängig Beschäftigten auf sich hat. Als erstes fallen nämlich den Unternehmen dafür die Zeitarbeiter und befristet Beschäftigten ein. Wie da der Name schon sagt, Zeitarbeiter, Arbeit auf Zeit, befristet Beschäftigte, die sind gerade mittels eines befristeten Arbeitsvertrags zu dem Zweck angeheuert worden, dass sie jederzeit, je nach aktuellem Bedarf des Unternehmens, ein- und auch wieder ausgestellt werden können. Sobald ein Unternehmen diese Arbeitskräfte nicht mehr braucht und nicht mehr bezahlen will, kann es sie auf die Straße setzen, ohne überhaupt kündigen zu müssen. Wenn solche Leute dann arbeits- und damit erwerbslos werden, gilt das als sozialverträglich. Die sind ja gar nicht gekündigt worden. Denn in den Arbeitsverträgen, die sie unterschrieben haben, steht ja schon drin, dass sie, wie die FAZ es nennt, nur als flexibles Potenzial zur Personalanpassung eingestellt werden. Kein Wunder übrigens, dass diese Form der Beschäftigung bei den Unternehmen in den letzten Jahren so überaus beliebt war, dass sie durchaus sogar, und das gilt gar nicht als Zynismus, als kleines Jobwunder in Form von einigen hunderttausend neuen Arbeitsplätzen herbeiinterpretieren ließen. Circa 10% ihres Personals beschäftigt die deutsche Industrie mittlerweile in dieser Rechtsform. Und jetzt sind viele übrigens aus den Fabriken und Büros inzwischen wieder weg. Aber, wie gesagt, ohne dass betriebsbedingt gekündigt werden musste.
Ja, um nochmal kurz den Zusammenhang klar zu machen. Also es geht in diesem Abschnitt darum, wie der Staat auch den abhängig Beschäftigten in der Krise hilft, nämlich darum, Arbeitsplätze und Beschäftigung zu retten. Und zunächst mal stellen wir einfach dar, wie die Unternehmen ganz selbstverständlich das Recht für sich in Anspruch nehmen, bevor irgendeinem Menschen jetzt sein Arbeitsplatz gekündigt wird, lauter Mittel einsetzen, mit deren Hilfe sie, ohne dass es zu Kündigungen kommt, Leute loswerden können oder sie weniger beschäftigen können, ohne ihnen den Lohn zu zahlen, den sie zur Zeit der Vollbeschäftigung gekriegt haben. Da gibt es eben verschiedene Methoden, die das Kapital ganz selbstverständlich anwendet. Das erste, was der Franz gesagt hat, war jetzt das mit den Zeitarbeitern und befristet Beschäftigten. Das hat ja auch sicherlich jeder schon mal im Wirtschaftsteil kurz gesehen, dass die mittlerweile zum großen Teil aus den Betrieben wieder raus sind. Auf jeden Fall ganz flexibel sozusagen für das Heuern und Feuern überhaupt nur eingestellt wurden und dementsprechend jetzt auch ohne großes Aufhebens entlassen worden sind. Als nächstes Instrument der Anpassung von Arbeitszeit und Lohn an den abnehmenden Bedarf der Firmen bietet sich ein ganz modernes Instrument an, nämlich die aufgelaufenen Arbeitszeitkonten der Belegschaft. Arbeitszeitkonten, was ist das? In Zeiten guter Konjunktur, wo mit möglichst geringen Lohnkosten möglichst rund um die Uhr Absatzchancen genutzt wurden, da haben die Beschäftigten nämlich ihr Arbeitszeitkonto aufgefüllt. Das bedeutet, für geleistete Überstunden wurde ihnen kein Lohn, schon gar kein Überstundenlohn bezahlt, sondern es wurde ein Zeitguthaben angesammelt, auf dem Papier natürlich. Kleine Nebenbemerkung dazu, früher gab es das einmal Überstundenlohn, mittlerweile nicht mehr. Es gab diesen Überstundenlohn, weil Überstunden anerkanntermaßen eine übermäßige Belastung für die Beschäftigten bedeutete. Deswegen wurde ihnen dafür ein Zuschlag auf den normalen Stundenlohn gezahlt. Mittlerweile ist dieser Überstundenzuschlag übrigens unter gewerkschaftlicher Mitwirkung wohlgemerkt abgeschafft worden, und zwar im Zuge der Anpassung der Arbeitskraft an den Flexibilisierungsbedarf der Unternehmen. Also zurück zum Arbeitszeitkonto. Mit dem auf den Arbeitszeitkonten angehäuften Zeitguthaben, dem Entgelt übrigens für oftmals mehrere hundert Arbeitsstunden, muss man sich mal vorstellen. Damit haben die Beschäftigten also ihren Unternehmen zinsfreien Kredit in der Höhe des nicht ausbezahlten Lohnes mehrere Monate gegeben. Jetzt in der Krise bewährt sich das Arbeitszeitkonto noch einmal. Jetzt finanzieren die Arbeitskräfte durch das Abschmelzen ihrer Konten die eigene Unterbeschäftigung. Die Unternehmen zahlen mit dem fortlaufenden Monatslohn zum einen alte Schulden der Belegschaft ab, alte Schulden an die Belegschaft, muss man sagen, und sorgen in der verkürzten Arbeitszeit dafür, dass an der Arbeitsdichte auf keinen Fall Abstriche gemacht werden. Auf diese Weise entstehen für Unternehmen im Boom und in der Krise eben tatsächlich nur solche Lohnkosten, die auch einer Vollauslastung ihrer Arbeitskräfte entsprechen. Also nur für voll ausgelastete Arbeitskräfte und Arbeitsstunden wird Lohn bezahlt. Und das ist die Leistung dieses Arbeitszeitkontos. So etwas erlaubt der moderne Tarifvertrag Beschäftigungssicherung, wie er so schön heißt. Übrigens auch in Fällen, in denen der Einkommensverlust gar nicht mehr aus angesparten Arbeitszeitkonten ausgeglichen werden kann. Die Unternehmen dürfen nämlich bis auf 29 bezahlte Stunden diesem Vertrag zufolge die Wochenarbeitszeit ohne finanziellen Ausgleich herunterfahren, wenn es dem Betrieb dazu dient, auch bei sinkender Produktion die bezahlten Stunden so intensiv und profitabel zu nutzen wie eh und je. Also das heißt, die Beschäftigten dürfen bei bestehendem Arbeitsvertrag ohne Lohnausgleich nur 29 Stunden arbeiten. Das ändert nichts an Ihrem mit dem Unternehmen abgeschlossenen Arbeitsvertrag. Dann kriegen Sie natürlich auch entsprechend weniger Lohn. Und gerade in der Krise, wo es weniger zu tun gibt, geht es auf keinen Fall für ein Unternehmen an, dass die Arbeitskräfte für ihr Geld vielleicht einmal ein bisschen weniger tun oder weniger gestresst sind, weniger ausgelastet sind. Jetzt in der Krise erst recht, heißt die Devise, muss für jeden Euro Lohn ein Maximum an Leistung erbracht werden.
Diese Formen kostengünstiger Bewirtschaftung der Arbeitskraft machen die Unternehmen alleine mit ihren Belegschaften aus. Wenn diese Instrumente dann ausgereizt sind oder auch daneben, kommt die vorhin genannte staatliche Hilfe zur Abfederung der Krisenfolgen für Arbeitnehmer zum Einsatz, die verlängerte Kurzarbeit. Und worin besteht die großartige Hilfe für die von Entlassung Bedrohten? Ganz klar, in einer Hilfe für das Kapital. Kurzarbeitergeld, das bedeutet, die Firmen brauchen ihre Belegschaft auch bei schlechter Auslastung nicht gleich auf die Straße zu setzen. Die Regierung befreit sie nämlich jetzt für 1,5 Jahre statt wie bisher nur für 1,5 Jahr von der Pflicht, den im Arbeitsvertrag vereinbarten Lohn bezahlen zu müssen. Sie können Arbeitskräfte beschäftigt halten und dennoch nur für die wenigen Wochenstunden bezahlen, während derer sie sie voll ausnutzen. Für die entfallenen Stundenlöhne kommt die Arbeitslosenversicherung zu 60% auf und sorgt so bei den von Kurzarbeit betroffenen Beschäftigten für eine teilweise Kompensation der Lohneinbußen, sodass die Lohnkürzungen gerade noch irgendwie aushaltbar sind. Das ist Sozialpolitik, wie sie leibt und lebt. Den Schaden, den die unternehmerische Freiheit bei den Beschäftigten anrichtet, kompensiert erstens der Staat bis zu einem gewissen Grad. 20-40% weniger Einkommen sind dann übrigens der Beitrag der Beschäftigten für das Glück, nicht sofort entlassen zu werden. Zweitens gibt's Kurzarbeitergeld, und zwar zeitweilig und nur zeitweilig. Und drittens wird dieses Geld aus dem Geld gezahlt, das das Zwangskollektiv der Lohnabhängigen selbst in diese Kasse eingezahlt hat.
Ja, und das ist dann die tolle Leistung des Staats für die abhängig Beschäftigten, die tolle Leistung des Staats zur Rettung von Arbeitsplätzen. Jeder lobt die Regierung dafür, dass sie das so toll hingekriegt hat mit der Verlängerung des Kurzarbeitergelds, jetzt erstmal Entlassungen in großem Stil zu vermeiden. Und das wird wahrscheinlich auch im Wahlkampf etliche Punkte geben, dass die Regierung das geschafft hat. Jeder denkt natürlich, oder man liest dann in Klammern dahinter, naja, das dicke Ende kommt noch, aber man hofft vielleicht nach der Wahl erst. Das dicke Ende in Form davon, dass die Kurzarbeitergelder dann doch irgendwann um sind, nicht mehr weiter verlängert werden können und dann doch Entlassungen drohen. Also das ist ja auch überhaupt nicht mit diesem kleinen Jobwunder Kurzarbeitergeldverlängerung ausgeschlossen. Jeder weiß es. Man hofft halt, dass es erst im Oktober eintrifft. Die nationalmoralische Soße zu dieser schäbigen Wohltat gibt's dann noch obendrein in Gestalt dessen, dass die Chefs der deutschen Großunternehmen ihre soziale Verantwortung für diese Wohltat groß herausstellen. Sie haben ihre Belegschaften mit Zeitarbeitern flexibel organisiert. Sie wollen die Leute, die sie nicht entlassen, auch tatsächlich wirklich nicht entlassen, nennen diese Leute Stammbelegschaft. Mit dieser Stammbelegschaft haben sie dann Beschäftigungssicherungsverträge abgeschlossen. Das heißt, sie haben ihr gegen das windige Versprechen auf Entlassungen bis auf Weiteres zu verzichten, Lohnverzicht abgehandelt, dieser Stammbelegschaft. Jetzt bekennen sie sich feierlich zu der Selbstverpflichtung, ihre Belegschaft beschäftigt zu halten und versprechen der Kanzlerin, betriebsbedingte Kündigungen möglichst zu vermeiden und Kurzarbeit nutzen zu wollen. Diese Unternehmen tun also glatt so, als ob sie es wären, die da Opfer bringen würden. Naja, das ist sie also, die von Bundespräsident Köhler neulich so hoch gelobte, Zitat, Bereitschaft zum Miteinander in den Betrieben. Ganz genau so sieht sie aus, die nationale Solidarität in der Krise, und ganz genau so gibt es sie auch wirklich.
Wir beschäftigen uns heute in dieser Sendung mit der Krisenbewältigung des Staates, mit Maßnahmen, die er in diesem Zuge ergriffen hat. Der erste Teil bestand in einer etwas grundsätzlicheren Beschäftigung mit dem Fetisch Wachstum. Das heißt, das mit diesem Element, Argument, mit diesem Topos, den alle Welt immer wieder beschwört, jetzt endlich käme es doch aufs Wachstum an, wie überhaupt immer, aber jetzt müsse es endlich wieder sein. Sonst wäre es endgültig vorbei mit dem Wohlstand für alle. Das, was darüber herauskommt, das, was da wächst, warum Wachstum in dieser Gesellschaft notwendig ist, für wen das Wachstum da ist und was es auch über die Rolle derjenigen aussagt, die das Wachstum schaffen durch ihre Arbeit in den Betrieben. Darum ging es am Anfang. Danach ging es um das verlängerte Kurzarbeitergeld, das ja mancher einfach auch betrachten mag als, naja, dann stehe ich nicht gleich auf der Straße. Interessant ist, wenn man die Sache mal nach der Seite hin sieht, ja, dass die Arbeitnehmer hier den Betrieb mit ihrem Geld kreditieren, dafür sorgen, dass die Arbeitsdichte erhalten bleibt. Sie selbst können dabei bis auf 29 Stunden ohne weiteres abgestuft werden, inklusive Lohnausgleich. Und dann zahlen sie hinterher das, wenn sie noch weniger arbeiten als diese 29 Stunden, zahlen sie den Lohnausgleich aus den Geldern, die sie selbst in die Arbeitslosenkasse eingezahlt haben. Also eine feine Konstruktion, die Aufschluss gibt darüber, wer hier die Folgen der Krise zu tragen hat. Und jetzt gibt es ja noch eine weitere Sache, aber die gilt wirklich als der Renner schlechthin, nämlich die Abwrackprämie. Das war doch das Angebot an die Arbeitnehmer, und zwar an die, die alte Autos hatten. Der deutsche Staat zahlt, das hat ja jeder dabei mitbekommt, einen Zuschuss von 2.500 Euro in diesem Jahr, wenn die Bürger ihr mindestens 9 Jahre altes Auto verschrotten lassen und sich anschließend einen Neuwagen mit der Abgasnorm Euro 4 zulegen. Dabei haben über 1,7 Millionen Anträge, oder haben die Bürger über 1,7 Millionen Anträge gestellt und laut Financial Times Net von heute wurden auch schon in 770.000 Fällen die Gelder locker gemacht. Der Staat selbst hat ja 5 Milliarden Euro dafür locker gemacht. So, das erstmal simpel zum Sachverhalt. Worum geht's denn eigentlich? Eins möchte ich von vornherein ausschließen. Denn ganz bestimmt nicht geht es darum, dass der Staat seinen weniger kaufkräftigen Bürgern einfach mal etwas Gutes tut und sie von ihren alten Autos erlöst. Auch dass mit der Verschrottung der alten Stinker der gebeutelten Umwelt einen Gefallen getan werden sollte, wird in den offiziellen Stellungnahmen gar nicht ernsthaft behauptet. Jeder weiß, dass die Bezeichnung Umweltprämie nichts anderes als ein schönes Etikett ist. Na, so einfach geht es nicht. Es braucht schon einen marktwirtschaftskonformen Gesichtspunkt, damit die politischen Verwalter des Standorts Deutschland die Kaufkraft der kleinen Leute subventionieren. Was ist da los, Barbara?
Naja, dieser Gesichtspunkt, von dem du gerade gesprochen hast, dieser marktwirtschaftskonforme, den es braucht, wer hätte das gedacht? Dieser Gesichtspunkt heißt Krise. Womit natürlich nicht die Dauerkrise im Geldbeutel der ärmeren Bevölkerungsteile gemeint ist, denn die ist nicht nur keines Aufhebens wert, sondern ja geradezu notwendig, wie wir gesehen haben, für den Erfolg des Kapitals. Gemeint ist natürlich die Wirtschaftskrise, und in dieser Krise nimmt der Staat wahr, dass die Leute ihren Konsum einschränken. In dieser Krise nimmt er das mal wahr. Dann weiß er allerdings auch gleich, wer die eigentlichen Opfer der Verbraucherzurückhaltung sind. Die Opfer sind Unternehmen und Geschäftsleute, von Kaufhof über Quelle, Aldi bis hin zu den Autohäusern und ihren Zulieferern. Deren Umsatz hat sich reduziert und damit auch deren Gewinne und Geschäftsaussichten, sodass Einschränkungen der Produktion oder gar Schließung von Unternehmen drohen. Das ist also das Geheimnis. Darum sorgt sich der Staat und deshalb kriegt die eingeschränkte Massenkaufkraft in der Krise auf einmal politische Aufmerksamkeit. Die einfachen Leute erhalten von Staats wegen einen Zuschuss, damit das Geschäft der Wirtschaft subventioniert wird. Nur mal in Klammern, man kann daran merken, ohne staatlichen Zuschuss sind offenbar große Teile der Bevölkerung zu arm dafür, um für die Wirtschaft die gute Tat zu verrichten, ihre Gewinne zu versilbern. Klammer zu. Wenn der Staat für die Subventionierung der Wirtschaft dieser Wirtschaft das Geld nicht direkt zuschiebt, sondern sozusagen einen Umweg wählt, den Umweg über den Geldbeutel der Verbraucher, dann macht er sich natürlich von deren Entscheidung abhängig. Das enthält aus Sicht des Staates aber gleich ein Problem. Das Problem nämlich, dass die Leute mit diesem Geld womöglich nicht im Sinne der ihnen zugedachten Funktion umgehen könnten. Das hat sich die Regierung auch so gedacht und hat beispielsweise den Gedanken an eine Subventionierung der Massenkaufkraft qua Steuergeschenke, diesen Gedanken gleich wieder verworfen. Denn das hieße ja, dass bei solchen unspezifizierten Geldgeschenken die Leute doch glatt das Geld gar nicht im vorgesehenen Sinne ausgeben könnten, sondern es womöglich einfach sparen würden. Und das kommt natürlich nicht in die Tüte, wo der staatliche Zuschuss doch eindeutig für den Zweck gedacht ist, die Konjunktur wieder anzukurbeln. Deshalb hat die Regierung das Verbraucherverhalten also gleich in die richtigen Bahnen gelenkt und das ist mit dieser Abwrackprämie geschehen. Die ist dafür da, der krisengeschüttelten Automobilindustrie einen ordentlichen Gewinnschub zu verpassen. Die Automobilindustrie, das ist bekanntermaßen eine Branche, deren Wichtigkeit für den Standort Deutschland feststeht. Sie gilt als eine Schlüsselindustrie, an deren Wohlergehen nicht nur die dort angesiedelten Arbeitsplätze abhängen, sondern noch ganz weitere gewichtige Wirtschaftszweige des Standorts Deutschland hängen. Die wirtschaftspolitisch einzig sinnvolle Funktion der Massenkaufkraft besteht also darin, der Wirtschaft Gewinne zu realisieren und damit deren Geschäft, erfolgreiche Geschäfte wieder in Schwung zu bringen. Dafür soll die Kaufkraft des Volkes eingesetzt werden. Sie soll sich nämlich als zahlungsfähige Nachfrage in den Autohäusern der Nation melden.
Damit ist eigentlich alles gesagt über die Abwrackprämie, ihren Sinn und Zweck und wie die Kaufkraft der Massen darin vorkommt. Und das halten wir für mitteilenswert. Andererseits bleiben uns noch ein paar Minuten und da möchte ich noch einen Gesichtspunkt anfügen. Der Einzelne mag sich ja freuen darüber, dass er jetzt ein neues Auto hat, was er sich so nicht hätte leisten können. Er soll sich darüber freuen. Für uns ist es, wir halten es für wichtig, sich klarzumachen, was darüber alles zu entnehmen ist, wenn man nicht in der Lage hat, dass man sich dieses Auto selbst kaufen kann in dieser Gesellschaft als sogenannter Arbeitnehmer. In der öffentlichen Auseinandersetzung können die Freude der Regierung, die freut sich ja darüber, dass die Autoindustrie jetzt wieder Geschäfte macht, viele Fachleute und Kommentatoren können diese Freude über den durchschlagenden Erfolg der Maßnahme nicht teilen. Sie melden Bedenken an, ob es diese Funktionalisierung der Kaufkraft tatsächlich so bringt, wie gewünscht und bezweckt. Da mag ich jetzt noch gerade zwei, drei Sachen dazu sagen. Das findet man von Anne Will in den Zeitungsdiskussionen bis zur FAZ. Die FAZ ist da besonders krass und deshalb zwei, drei Bemerkungen noch dazu. Wobei, wie gesagt, die anderen Gazetten ähnliche Argumente bringen. Zunächst die Frage, ob ein vom deutschen Staat ausstaffierter Kaufkraftinhaber das Geld auch in deutsche Autos investiert. Denn das soll ja irgendwie, das ist klar, der Sinn der Sache sein. Und jetzt, was muss man jetzt feststellen? Das Volk guckt einfach nach preiswerten Neuwagen. Kauft keine deutschen Mercedes und BMWs, sondern, außer natürlich die kleinen Opel Corsas und VW Polos, ganz viele rumänische Dacias, koreanische Kias und andere ausländischen Kleinwagen. Tja, üblicherweise heißt es da Vorsicht vor Protektionismus. Aber in diesem Fall geht die öffentliche Besprechung gar nicht so sehr in diese Richtung. Schon eher dahingehend, dass die Sorge und alle Zitate aus der FAZ geäußert wird, der staatliche Eingriff verzerre den Wettbewerb schon in der Automobilbranche und ziehe Kaufkraft aus anderen Konsumbereichen ab und das müsse dann zwangsläufig in Strohfeuer und bald in Katzenjammer enden. Ja, so ein FAZ-Kommentator weiß eben und findet es ganz selbstverständlich, dass die Kaufkraft des einfachen Volkes eine äußerst beschränkte ist. Er unterstellt ja, dass trotz staatlicher Finanzspritze ein Neuwagenkauf für den Geldbeutel der meisten Leute bedeutet, dass sie dann auf die Anschaffung anderer Konsumartikel verzichten müssen, sodass diese berühmte Verzerrung dann beginnt, das Geld in der Autoindustrie fehlt in den anderen Branchen. Aber übrigens, das ist gar nicht das, was den FAZ-Kommentator bekümmert. Die Lehre, die er zieht und seinesgleichen lautet, mit der Abwrackprämie verschwendet der Staat Geld. Denn für ein wirtschaftspolitisches Anliegen dieses Kalibers ist das Volk mit seiner Kaufkraft einfach nicht geeignet. Daran ändern auch die 2500 Euro nichts. Und das führt, deshalb noch kurz diese Bemerkung, zu Bedenken ganz grundsätzlicher Art. Der Verbraucher, um den geht's, und seine wirtschaftliche Funktion hier, dem Verbraucher überhaupt eine solche Funktion anzutragen, ja, das nährt bei der FAZ Zweifel, ob hierzulande nicht im Verhältnis von Staat und Bürger grundsätzlich etwas im Argen liege. Denn die Abwrackprämie, was ist sie denn? Ein Lockangebot an die deutsche Volksseele. Und das heißt also, Lockangebot sagt es ja etwas Unseriöses. Natürlich, und jetzt geht die Beschimpfung los. Staatsknete, ja, die Deutschen sind dafür nur allzu empfänglich. Erst heißt es, die Verheißung des staatlichen Zuschusses setzte die Massen in Bewegung, so die FAZ. Der Staat hat also zum Kaufen verführt. Er hat seine Bevölkerung zu Schnäppchenjägern erzogen, die auf Lockangebote hereinfallen. Zitat der FAZ. Dazu hat der deutsche Sozialstaat ganze Generationen erzogen. Prämienoptimierer zu werden, staatliche Fürsorge in welcher Form auch immer, trifft in Deutschland selten auf Widerspruch. Nicht viele Politiker und Parteien warnen vor der Entmündigung, die in ihr steckt. Zitat Ende. Tja, da hat sich der Staat also Geschöpfe herangezogen. Die Abwrackprämie zeigt es, die in ihrer kurzfristigen materialistischen Vorteilssuche das gerade Gegenteil des mündigen Staatsbürgers sind. In seiner Verachtung, die diese Kommentatoren diesen Geschöpfen gegenüber empfinden, sehen sie sich bestätigt, wenn sie zusehen müssen, wie die Regierenden mit Hilfe der Droge Abwrackprämie diese willfährige Masse in einem Wahljahr steuern. Tja, so ist es. Die drei Volksparteien, heißt es, sind sich rasch einig geworden, dass man den sogenannten kleinen Mann, nachdem man ihm eine kräftige Dosis Fürsorge verabreicht hat, nicht auf Entzug setzen darf. Ja, das wäre natürlich etwas, wohinter die FAZ stünde. Für Leute wie die FAZ, ja, sind 2500 Euro nicht einmal ein müdes Lächeln wert. Aber die Abwrackprämie beweist ihnen nur eines: Armut schändet. Und wenn es die Herrschenden hierzulande für nötig befinden, diesen Konsumentenpöbel zu manipulieren, dann wirft das kein gutes Licht auf die Demokratie. Eine mündige Demokratie schenkt nicht armen Leuten Geld, sondern setzt sie auf Entzug. Das muss man sich mal merken, diese Brutalität, die dann noch die Abwrackprämie garniert seitens der Journalie.